Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland.
Wir nehmen heute mal wieder zu zweit auf. Wir haben auch viele interessante Themen natürlich. Wir haben vor allem enorm tolles Feedback zu unserer letzten Aufnahme mit Sabrina Kraus. Da ging es um das Thema Psychologie, Resilienz und andere Themen so auf der Soft-Skill-Ebene. Mhm. Aber fangen wir erstmal an, Karl-Heinz, mit den Themen des Tages. Was bewegt dich heute?
Ja, also beginnen kann man natürlich nur mit der verheerenden Erdbebenkatastrophe. Die Anzahl der Todesopfer steigt im syrisch-türkischen Grenzgebiet auf inzwischen über 37.500 Menschen. Die UN befürchtet sogar bis zu 50.000 Tote, was einen nicht wundert, wenn man die Zerstörungen sieht, was das ja ein Trümmerfeld, ein Chaosfeld. Doch auch eine Woche nach dem Erdbeben werden trotz eisiger Temperaturen immer noch Überlebende aus den Trümmern gerettet. Die Lage in Syrien ist aber aufgrund der Sanktionen der westlichen Welt mehr als dramatisch. Und jetzt hat das Assad-Regime endlich zugestimmt, zwei weitere Grenzübergänge für die Hilfslieferung zu öffnen. Das ist schon mal gut. Und dann noch eine ganz wichtige Nachricht. Gestern, ich musste ein bisschen lachen, das Weiße Haus sieht doch keinen Hinweis auf Aliens. Ach, wie gut. Angesichts der zunehmenden Spekulationen rund um die abgeschossenen Flugobjekte über Nordamerika hat sich das Weiße Haus zu einer Klarstellung bemüht gefühlt und einen möglichen Zusammenhang mit Außerirdischen nun ausgeschlossen. Also im Klartext, die Sprecherin hat gesagt, es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder außerirdische Aktivitäten zu diesen Abschussaktionen. Es hätte sehr viele Fragen gegeben, also echt gute Nachrichten, ihr Lieben, wir werden nicht von den Aliens geholt. Das ist doch schon mal was, ja?
Ja, Mensch, so ein Pech.
Und noch eine gute Nachricht, also neben dem, dass die Aliens uns noch nicht holen kommen. Ihr wisst ja, wir sind sehr involviert und engagiert in der Startup-Szene. Wir betreuen ja eine ganze Reihe davon. Und dort gibt es wirklich gute Nachrichten. Die EU will die Abwanderung in die USA verhindern und die EU-Staaten wollen fast 4 Milliarden in Startups stecken. Erkannt wurde, Startups sind mittlerweile ein wesentlicher Treiber von Innovation, um die Unternehmen nicht an andere Länder zu verlieren, schmieden Deutschland und 4 weitere EU-Staaten ein Bündnis, einen Fonds mit 3,75 Milliarden soll die jungen Unternehmen fördern und in Europa halten. Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie der Startup-Beauftragte im Bundeswirtschaftsministerium, die Anna Christmann, unterzeichneten nach Angaben des Ministeriums in Brüssel die Vereinbarung mit dem sogenannten European Tech Champions Initiative, also ETCI. Also Startups, ihr könnt euch freuen, das ist dringend benötigt, aber ist auch eine echt coole Initiative. Und in dem Fall hat Christian Lindner Wort gehalten, weil das hat er immer gesagt, dass er sowas machen will.
Interessant, interessant. Das sind tatsächlich gute Zeiten und gute Zeichen, dass Europa quasi nicht ganz hinten runterfällt. Kurz als Ergänzung dazu, gestern Abend vor der Tagesschau, Wirtschaftsteil letztlich, hat man nochmal sehr intensiv die strategische Ausrichtung Chinas auch nochmal unter die Lupe genommen. Und da müssen wir schnell sein. Die sind schneller und die sind vieler als wir in Europa. Und deswegen kommt das hoffentlich nicht zu spät, aber das ist natürlich sehr, sehr gut für den riesigen Markt.
Ja.
Und, wir müssen nämlich immer noch selbst denken und tatsächlich die Innovation muss aus uns heraus und muss auch aus Menschen herauskommen. Das werden wir jetzt gleich an einigen Beispielen rund um das Thema AI auch nochmal mitbekommen, denn wir dürfen den Maschinen noch lange nicht das Feld überlassen, aber dazu später noch mehr.
Wollen aber wir zuerst lass uns bei dem Thema gerade mal bleiben, weil du China sagst, ne?
Ja.
Weil wir alle wissen, dass die Chinesen seit quasi fast einem Jahrzehnt sehr strategisch vorgehen. Also in Afrika kauft man sich Bodenschätze quasi gegen Brückenbau, Straßenbau. Also die überlassen, bauen Häfen, Straßen, Infrastruktur und dafür kriegen sie Anteile am Bodenschatz und oder ihnen gehören nachher die Häfen sogar. In Indonesien gab es jetzt so einen Fall, da haben sie quasi den Hafen dann komplett übernommen. Dann das Thema Seidenstraße, dass man eine Verbindung schafft über Hafenstrecken, die bis voll nach Europa führt, um eigentlich diese Routen zu dominieren. Ja, erinnert euch, auch im Hamburger Hafen wurden Anteile an Chinesen verkauft, also zumindest von einem großen Hafendock. Und ich habe Bekannte, die sind im Modellbau unterwegs und die sagen, dass teilweise Angebote von chinesischen Firmen auftauchen. Also früher Modellbau, das sind die Leute, die für die Automobilzulieferer, die Formenbau und so weiter machen, für die Innenverkleidung von Türen und anderen Dingen, die im Automobilbau halt oft gebraucht werden. Und dass doch teilweise mit Preisen gearbeitet wird aus China, die bei einem Drittel liegen. Und man sagt, die können das eigentlich so günstig auch nicht machen. Aber das ist halt strategisch. Es gibt inzwischen der Verband der Modellbauer, der glaubt, dass die sich einen ganzen Markt kaufen. Also sprich, die sagen, wir hungern den aus und wenn dann die Preise unten sind, dann können wir wieder unsere Preise nehmen, wenn es die Deutschen nicht mehr gibt. Also so ein bisschen wird hier auch die Angst der Deindustrialisierung geschürt bei uns. Und ich finde, wir gehen immer so taktisch gegen sowas vor. Eigentlich müsste man auch hier strategisch dagegen halten. Aber das nur dazu, die Chinesen sind da, glaube ich, ziemlich clever, um das vorsichtig zu formulieren.
Clever und natürlich sehr, sehr mächtig auch. Das ist schon klar.
Ja, ne?
Klar. Wenn du dann, das klingt ja jetzt, was das Beispiel, was du jetzt genannt hattest, ist ja, klingt ja fast so ähnlich wie im Energiesektor. Ne? Also du überschwemmst etwas mit einem günstigen Preis. Alle anderen können dann geben dann Strecken. Und wenn es über 10, 15 Jahre ist, alle anderen geben dann auf. Das Know-how geht dann langsam auch weg. So, und danach kommt die Realität zurück und dann beginnen die Abhängigkeiten.
Thema Photovoltaik und Windenergie waren gute Beispiele für so etwas, weil wir wieder politisch betrachtet kurzfristig entschieden haben, die Subventionen zum Beispiel für die Photovoltaik, denke mal an das Thema SolarWorld damals, das war einer der großen Anbieter in Deutschland, Herr Asbeck und so weiter, hat eine ganze Industrie aufgebaut. Dann haben wir die Subventionen entzogen. Natürlich auch deshalb, weil das Gas ja so günstig war. Das Gas war ja konkurrenzlos. Also eine Kilowattstunde für ein paar Cent. Da konnte selbst die Photovoltaik, die ja eigentlich fast umsonst ist, die Energie, konnte nicht dagegenhalten.
Ja,
dann haben
wir
das kaputt gemacht, weil wir die Subventionen weggezogen haben. Die Technologie wurde dann sehr schnell nach China gebracht und die Chinesen machen jetzt mit Copy-Paste einen riesen Markt daraus und überschwemmen die ganze Welt mit Solarpanels, ja, obwohl wir mal führend waren in diesem Markt. Also da sollte man sich vielleicht ein Beispiel dran nehmen.
Einen kleinen Trost gibt es. Selbst wenn die Chinesen den europäischen Markt mit Photovoltaikkomponenten jetzt überschwemmen könnten, es gibt kaum Leute, die sie montieren könnten. Also sie müssten eigentlich mit jeder Palette von Photovoltaikmodulen gleich noch ein Flugzeug mit Monteuren mitschicken. Und ich sage dir, es dauert keine 2 Jahre mehr, da wird es auch genauso sein, dass wir auf Dächern von Europa Heerscharen, also im positiven Sinne, Heerscharen von chinesischen Photovoltaik-Solateuren sehen, weil ansonsten keiner da ist, der es machen kann. Das ist einfach die Realität momentan.
Roland, Du erinnerst dich, wir hatten ja mal Nicole Dunker von Handwerk Connected bei uns im Interview. Ja, die genau mit einem Portal für Handwerker, also egal, ob du Elektriker bist, Maler, Tapezierer, Fliesenleger, Häuslebauer oder Zimmermann, das war ja das perfekte Matchmaking. Also ich habe gesagt, das Parship fürs Handwerk, also da findet jeder das, was er braucht, die qualifizierte Fachkraft, ist ein B2B-Portal gewesen und Handwerk Connected startet gerade durch. Die haben inzwischen, glaube ich, über 1400 Handwerksbetriebe auf der Plattform, Tendenz stark steigend, und um genau dem entgegenzuwirken, damit die Handwerker sich untereinander helfen können, weil man vermutet, dass bei mehr als 1 Million Handwerksbetriebe, die es in Deutschland gibt, dass die Auslastung um 30% gesteigert werden könnte. Das heißt, wenn es, ich sag mal jetzt, 5 Millionen Handwerker gibt, die in Deutschland so rumlaufen, 30% heißt, wir können 1,7 Millionen quasi allein dadurch gewährleisten, dass wir die besser auslasten. Ja? Da sieht man, wie die Digitalisierung wieder der Hebel ist, um zu besserer Effizienz zu kommen, aber gleichzeitig auch zu besseren Erträgen und einer schnelleren Umsetzung, zum Beispiel von Gasheizung auf Wärmepumpe. Nur ein Beispiel zu nennen. Das Gleiche gilt für Photovoltaik.
Also das heißt, nicht alle Handwerker sind rund um die Uhr ausgelastet, sondern da gibt es tatsächlich auch ein paar Lücken und die kann man eben durch eine intelligente Plattform wie Handwerk Connect, Connected entsprechend dann optimieren und besser
zusammenführen. Damals ein simples Beispiel von der Nicole Dunker war ja, dass man, du hast als Handwerker geplant, mit 5 Leuten nächste Woche auf eine Baustelle zu gehen und dann kommt das Material nicht. Dann musst du gucken, dass du die irgendwie ganz schnell woanders unterbringst mit Kleinigkeiten. In der Regel ist das dann nicht so durchgängig. Du verlierst schnell 20-30% der Produktivität. Wenn du aber dann sagen könntest, ich habe jetzt eine andere Baustelle oder ich kann jemand anders helfen, wo die dann sofort weitermachen, dann ist das natürlich viel, viel effektiver. Und das Schlimmste ist, dass die Leute nachher, früher hat man dann gesagt, jetzt müsst ihr den Hof kehren, weil wenn man gar nichts mehr zu tun hatte, dann wurde eben der Hof gekehrt, der schon lange nicht mehr gekehrt wurde. Ja? So, und das ist halt eine massive Form der Verschwendung letztendlich. Ne?
Ja, ja, natürlich, natürlich. Sehr gut, sehr interessant. Ja. Also auch da kann Technologie weiterhelfen.
Ja,
sollen wir nochmal kurz nochmal sprechen über das Thema KI und die Ereignisse der letzten Wochen, der letzten 2 Wochen? Wir hatten ja, also das ist ja wirklich unglaublich. Wir haben ja viel gesprochen über ChatGPT und über Bard und haben das versucht, also gab es ja die Google-Alternative basierend auf Lambda. Und gab es ja bisher eigentlich Spekulationen, was das dann besser kann, wie sich das einsetzen ließe und so weiter. Alle haben natürlich mit Spannung gewartet auf die letzte Woche dann stattgefundene Keynote von Google, die in Paris war. Und in dieser Präsentation ist Google ein kleiner Fehler passiert bei der Demo von Bard. Die hat die Firma mal schlappe 100 Milliarden Market Cap gekostet. Also da sollte man eigentlich meinen, man demonstriert eine Technologie, die alle gerade wollen, auf die gerade alle aufspringen. Ja. Und dann zeigt man das Ganze und dann macht's hoppla, da war ein kleiner Bananenfehler, ich gehe jetzt gleich drauf ein. Ja. Und dann geht erstmal der Aktienkurs 10% runter. Ja,
ja. Und das aber du musst Hammer. Auch mal beschreiben, was das für Fehler waren. Das sind ja Fauxpas par excellence. Die kann man ja überhaupt nur begründen und erklären, weil Google so unter Druck war. Ne? Das heißt, die haben die ganze Zeit abgewartet. Man wusste, dass mit OpenAI was kam. Man wusste aber nicht, wie gut das System schon ist. Und dann ist man hinterher gestolpert. Aber beschreib mal, weil es gab ja wirklich Fauxpas, die sind Hanebüchen. Ja, so was sollte im Konzern nicht passieren.
Also die Frage war letztlich, man hat dann die KI gefragt auf dem Google-Handy, wer hat dann das allererste Bild eines Planeten außerhalb unseres Solar Systems gemacht? Mhm. Und dann wurde das natürlich sehr prominente James Webb-Teleskop genannt, mhm. was ja letztes Jahr, glaube ich, irgendwie aktiviert wurde. Ja. Mit sensationellen Erfolgen, keine Zweifel, also ein absoluter Meilenstein. Ja. Aber ja. Die Antwort ist einfach nicht richtig, denn das wurde vom European Southern Observatory in 2004 schon entdeckt, die ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Also einfach ein offensichtlicher Fehler, den hätte man, wenn man sich ein bisschen besser vorbereitet hätte, eigentlich relativ schnell auch selbst erkennen können. Und das ist natürlich etwas, wenn man, das ist wie, ich weiß nicht, wenn man ein neues Flugzeug präsentiert und sagt so, hier, jetzt fliegen wir mal los und dann startet das nicht. Oder es fliegt nur links rum.
Geht nicht an, weil man vergessen hat zu tanken.
Ja, so, genau. Also oder der Pilot wurde nicht ausgebildet auf der Maschine, was auch immer. Und das ist natürlich eine Sache, dass vor einer Weltöffentlichkeit sowas zu präsentieren, ist natürlich schon ein wenig peinlich. Wir möchten aber trotzdem die Google-Aktionäre insofern beruhigen. Also wir sind schon, also ich bin schon der Überzeugung, dass Google, was KI-Technologie angeht, schon extrem weit ist. Das muss man einfach sagen. Sie haben ja schon vor Jahren diese Demo gehabt, wo das Telefon einen Termin ausmacht. Ich glaube, es war damals bei einem Friseur und wirklich so redet mit der anderen Person am anderen Ende. Sie haben natürlich einen anderen Fokus. Es ist sehr, sehr stark auf Google Lens ausgerichtet, also auf Kamera, auf die Bilderkennung. Und also man geht mit so ein bisschen anderen Approach da dran. Also technologisch gesehen ist das etwas, was ich denke mal über das Medium Kamera und Bilder ihr Geschäftsmodell eher dann doch unterstützen soll. Wogegen natürlich ChatGPT und OpenAI ganz klar an das erfolgreichste Geschäftsmodell der Welt mit über 200 Milliarden an Revenue pro Jahr ran möchte, ne? Ist ja klar. Ja, also da aber, ein kleiner Hiccup mit großen Auswirkungen.
Aber Roland, du sprichst doch jetzt genau den Punkt an, warum ist das so, wie das ist? Und da siehst du das Investors-Dilemma. Also der innoviert, der kannibalisiert sein bestehendes Geschäftsmodell. Wir haben ja gerade gesprochen, dass die EU endlich mal 3 oder 4 Milliarden Euro für Startups bereitstellt, weil sie erkannt haben, dass die Innovation vor allen Dingen von Startups kommt. Ja. Warum kommt die nicht von etablierten Unternehmen? Und übrigens Google oder Microsoft sind auch etablierte Unternehmen. Aber die haben das Investors- und das Treiber-Dilemma. Das heißt, die kannibalisieren sich immer selbst. Und du hast das gerade gesagt, Google hat halt ein 200-Billionen-Dollar-Business. Das sind die Google AdWords und so weiter. Und die haben natürlich sehr früh da erkannt, wenn wir eine Search Engine erlauben, wo du ganze Sätze, wo du im Prinzip kompletten Inhalt geliefert bekommst, dann wird unser Google Search Advertising Umsatz zurückgehen. Ja, so, und auch wenn das um 50 oder 100 Milliarden wäre, das ist schon bitter, wenn du dir selber, also du sitzt auf dem Ast und du sägst daran, ja, das wussten die auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Innovationen von Startups kommen, die keine Konkurrenz haben. Also sprich im Sinne von, die sich nicht ein altes Geschäftsmodell, weil die auf der grünen Wiese beginnen, damit schneiden die sich auch keinen alten Umsatz ab. Das ist wie Automobilhersteller und auf einmal Carsharing. Natürlich ist den Firmen klar, wenn ich Carsharing mache, brauche ich vielleicht nur noch jedes 10. oder 20. Auto. Eigentlich willst du das nicht. Wenn du es aber nicht selber machst, dann macht es halt jemand anders. So, und dann musst du dir überlegen, willst du Angreifer sein oder Opfer?
Und das ist etwas, was ja sogar Zuckerberg, man mag ihn mögen oder nicht mögen, auch schon sehr, sehr früh erkannt hat. Also auch Facebook wird zerstört werden. Und er möchte letztlich Facebook von innen heraus zerstören und selbst kaputt machen und selbst neu erfinden, statt von außen. Ja, also und das ist, und ob das dann in Instagram quasi ein Zwischenschritt davon ist, auf eine gewisse Art und Weise oder Meta, das bleibt noch offen. Aber das ist der gleiche Ansatz, ganz genau.
Ja.
Und du wurde da so ein bisschen auf falschem Fuß erwischt, glaube ich.
Ja, wobei das ist eigentlich insofern schon fast ein bisschen erschreckend, weil Google von denen, die wir so ansprechen, also wenn du Meta ansprichst, Microsoft und andere, Amazon oder Alibaba, für die ist es viel schwerer, das Geschäftsmodell wechseln als für Google, weil Google so viele Bereiche hat. Die haben ja sehr früh diversifiziert. Und wie du weißt, Google heißt ja eigentlich heute Alphabet, der Konzern. Mhm. Und man hat ja schon in ganz viele einzelne Konzernteile zerlegt, um sowas vorzubereiten, um auch eine Ausspaltung vornehmen zu können. Und deshalb ist es eigentlich umso überraschender, dass Google hier so auf dem linken Fuß erwischt wurde. Und gleichzeitig muss man sagen, vielleicht ist es auch wieder nicht überraschend, weil wenn du 200 Milliarden Umsatz ersetzen willst, dann ist das schon eine Herausforderung. Das ist auch dann wirklich nicht mehr einfach.
Sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
Und vor allen Dingen von heute auf morgen. Ne? Dann willst du diesen Punkt vielleicht so weit wie möglich nach hinten schieben, um dann mit einem perfekten Produkt zu kommen. Und das ist offensichtlich nicht gelungen, ne? Weil wir wissen alle, 90% des Erfolges ist gute Vorbereitung. Und Google war offensichtlich bei so einem wichtigen Announcement nicht gut vorbereitet. Weder in der Demo noch mit der Technik, die sie hatten.
Aber das gehen wir mal davon aus, dass das qualitative Ergebnis dieser Suchen, das lässt sich verbessern. Das ist ein technisches Problem. Das ist ein Machine Learning-Thema.
Ja,
aber das bedeutet
klar.
Ja, aus von der strategischen Ausrichtung, ja. Also KI für Google Lens und sagen wir, eine Bilderkennung zu optimieren, ob jetzt live oder im Sinne von Straßenschildern oder hier Speisekarten und dann übersetzen und dann googeln. Mhm. Also letztlich KI über Kamera zu benutzen, um das Geschäftsmodell Suche und Suchanzeigen weiter zu unterstützen und attraktiv zu machen.
Ja.
Da gehen wir mit, ne? Denke ich mal.
Ja, klar.
Und die andere Seite Abwehrhaltung gegenüber textlicher, sagen wir, inhaltlich interessanter Lösungen. Da gebe ich dir recht, das würde wenig Sinn machen für Google.
Aber jetzt können wir wunderbar den Schwenk bringen zu Professor Sabrina Kraus. Da haben wir ja sehr viel positives Feedback zu unserer Sendung 105, Episode 105 vom Erde 5.0 bekommen. Und da knüpfe ich an, sie hat ja gesprochen über das Thema Losigkeit. Was ist das eigentlich, diese Losigkeit? Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht fehlte da auch Mut, also Mutlosigkeit bei Google, vielleicht auch ein bisschen Visionslosigkeit, vielleicht auch schon ein bisschen Hoffnungslosigkeit, weil die Übermacht von OpenAI und ChatGPT, die war schon da. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, weil wenn du keinen Mut hast für solche Initiativen und auch mal einen sauberen Cut setzt, dann kann sowas halt passieren. Ja. Das sollten sich viele, viele Menschen zu Herzen nehmen. Einer unserer Zuhörer hat geschrieben, sie hat was mitgenommen. Du solltest jeden Morgen 10 Punkte runterschreiben, was so wichtig ist und was dich vielleicht auch stört. Und dann zu gucken, die Dinge zu verändern, die dich stören und es nicht einfach immer nur hinnehmen, wie es ist. Und vielleicht gilt das auch hier und da für ein Unternehmen. Da sollte man auch mal so runterschreiben, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir sein, wer wollen wir sein, wer wollen wir in Zukunft sein.
Und vor allem, was wollen wir nicht sein und was wollen wir nicht machen. Ja. Also Strategie fängt ja immer erst mal damit an, sich darüber klar zu werden, was man nicht mehr will und wo man nicht mehr hin möchte.
Also Fokussierung.
Das ist, glaube ich, dieses Aussieben macht vieles leichter. Und was ich auch ganz interessant fand, also wer es nicht gehört hat, bitte gern nochmal nachhören. Also die Episode der letzten Woche war das. Dass sie letztlich sagt, also wenn der Mensch noch nicht bereit ist, sich zu ändern, dann ist der Schmerz einfach noch nicht groß genug. So, oder man ist quasi, dann ist man halt ein Opfer. Sie hat es ja zweimal oder dreimal ganz klar gesagt, also relativ hart und klar, was ich aber gut finde. Mhm. Ich sagte, also wenn du selbst quasi nicht ändern willst, und der Schmerz nicht groß genug ist, dann ist es halt so, dann bist du halt ein Opfer, machst du dich auch selbst zum Opfer. Ja. Und man darf es aber nicht, das möchte ich auch nochmal betonen, nicht quasi verwechseln mit Burnout und in einer, sagen wir, sich abzeichnenden Depression. Das sind also zwei getrennte Dinge. Also wenn es einem noch so gut geht, dass man das bewusst die Entscheidung fällt, ich mache den Quatsch trotzdem weiter, obwohl ich irgendwie spüre und es mir Energie raubt, dass es falsch ist, das ist eine bewusste Entscheidung noch. Wenn man aber quasi, ne, also diese Mutlosigkeit, Energielosigkeit, diese Dinge, dann tatsächlich sollten die Alarmglocken angehen und dann bitte erstmal zum Hausarzt gehen und das mal berichten und sich dann auch Hilfe suchen, weil das ist meistens ja, ich sag mal, ein biochemisches Problem im Gehirn, was sich auch entsprechend mit einer, sag mal, aufkommende Depression auch behandeln lässt. Aber zurück ne, zu dem Thema Losigkeit. Welche Losigkeiten hat sie denn nochmal genannt? Erinnerst du dich?
Also sie hat halt von einer ganzen Reihe von Losigkeiten gesprochen. Sie hat gesagt, Interessenslosigkeit. Dass viele Menschen das einfach keine wirklichen Interessen mehr haben, nicht wissen, wofür, was machen wir eigentlich. Man geht nicht ins Theater, man geht nicht mal ins Museum, man geht nicht mehr raus essen. Weißt du, vieles ist dann unbequem. Du hast dich auch getrieben durch die Corona-Pandemie so ein bisschen in so einem Kokon eingewebt. Man hat es sich zu Hause ja gemütlich gemacht, man hat sich einen offenen Kamin angeschafft, man hat alles aufgeräumt und bis in die letzte Ecke geputzt. Jetzt ist es schön zu Hause und behaglich. Es wurde ja auch nicht kalt, ja. Wir haben zwar gedacht, es würde ja mal ein kalter Winter werden, weil Gas könnte alle gehen. Dann haben wir gedacht, es kommt eine Krise. Dann haben wir es uns noch schöner gemacht, angeschafft, was anzuschaffen ist. So noch die letzte Küche, nochmal die Wändchen gestrichen. Jetzt ist es endlich gemütlich zu Hause. Die Krisen sind zwar ausgeblieben, also die Katastrophen, die ja vorhergesagt wurden. Die Wirtschaftskrise-Katastrophe heute Morgen im MoMA sagt man, ja, irgendwie ist die ausgeblieben, man wird übersehen. Übrigens, die Begründung fand ich besonders, weil die Menschen so gut reagiert haben, weil die angefangen haben, Gas zu sparen und so weiter. Und deshalb ist es alles nicht so schlimm gekommen, wie es kommen sollte. Und auch das haben wir mit der Professor Sabrina Kraus besprochen, weil sie hat mir zugestimmt in diesem einen Zitat, let's cross that bridge when we get there. Ne? So nach dem Motto, wir können nicht immer jede Krise vorhersagen und sagen, wie wir dann damit umgehen. Wir sollten es im Auge behalten, wir sollten nicht naiv sein, aber lasst uns doch dann reagieren, wenn es soweit ist und nicht schon vorher uns immer einen Kopf um ungelegte Eier machen, würde der Kölner so sagen. Ne?
Dann will ich aber gerne einen ganz großen Klassiker unseres Podcasts aus dem Hut zaubern, ne? Also die Permanent Error, du erinnerst dich, der Titel unserer allerersten Episode. Und was du immer gerne rezitierst, ist Krise, die große Chance zur Veränderung. Und das ist ja eigentlich genau dann Erfolg, ne? Also wenn die Krise auf Ansage kommen soll und dann die Leute tatsächlich das ernst nehmen und dann anfangen, sich zu bewegen, dann ist der Schmerz noch nicht da, aber man hat quasi Angst vor dem Schmerz und dann bewegt man sich wirklich. Ja. Genau. Und das ist halt vielleicht der positive Aspekt von sich abzeichnenden Krisen, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mal wirklich was dagegen machen. Und hoppla, wir sehen, es hilft auch, es ist wirksam. Und natürlich, das Wetter hat diesen Winter auch mitgespielt. Also wir können. Wir müssen nicht, immer müssen.
Und um dabei zu bleiben, ich weiß, das habe ich schon oft zitiert, es gibt ja diese neue Studie des Club of Rome, Earth for All, also Erde für alle, und die ja diese beiden Szenarien ausgewertet hat, das eine too little too late und das andere Szenario giant leap, also zu wenig und zu spät, dann wissen wir, wie das endet. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Stephen Hawking, der ja mal gesagt hat, in 100 Jahren müssen die Menschen den Planeten verlassen haben, weil alle Ressourcen verbraucht, Klima komplett im Eimer und wir sind total überbevölkert. Ja. Und das wäre dann wahrscheinlich ein Szenario, was real werden könnte. Das zweite Szenario, Giant Leap, der große Sprung, also wörtlich übersetzt. Also wenn wir Technologie als Hebel nutzen und damit große Sprünge, also statt jetzt alle nur auf Elektromobilität umzusteigen, über Plattformen Autos scheren. Also wir brauchen vielleicht nur noch jedes 50. Auto zu bauen eines Tages, zumindest in Großstädten. Dann heißt das, 49 Autos werden nicht mehr gebaut. Das ist für die Automobilindustrie eine Krise. Aber jedes Auto hat im Schnitt 10 bis 15 Tonnen CO2 produziert, bevor es den ersten Kilometer gefahren ist. Das gilt übrigens besonders für das Elektroauto, weil das hat einen CO2-Huckepack aufgrund der Batterien, der noch höher ist. Das heißt aber im Klartext, wenn wir 49 von 50 Autos nicht mehr bauen, also so ein Auto wiegt ja im Schnitt 1,5 Tonnen, selbst ein Golf heute, mal 49, das zeigt, wie viel Rohstoff, wie viel Material, Aluminium, Eisen, Edelmetalle, Kupfer, ne? Ein Elektroauto hat 200 Kilogramm Kupfer drin, wegen den Leiterbahnen und so weiter. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann wird einem klar, das beste Auto ist das, was nie gebaut wird. Und das ist technologisch über Plattformen und Carsharing machbar. Ne? Und jetzt denk an intelligente, selbstfahrende Autos, die übrigens viel schneller kommen, wie wir denken. Also ich bin der festen Überzeugung, in 3 bis 5 Jahren haben wir die ersten selbstfahrenden Autos auf den Straßen. Und
sogar auf den deutschen Straßen.
Sogar auf deutschen Straßen. So, und deshalb kann ich nur sagen, lasst uns die Chancen nutzen, lasst uns die Krisen nutzen, um eine quasi eine Neuordnung in den etablierten Systemen, ökonomischen Systemen herzustellen.
Und das Wichtigste ist ja, und da schließt sich der Kreis auch wieder zum Thema Startup und Innovation und auch Finanzierung von Innovation. Es muss jede Menge noch erfunden werden und entwickelt werden. Also das heißt, das, was quasi eine künstliche Intelligenz erst dann lernen kann und die von Menschen antrainiert werden kann, da gibt's noch so wirklich viele Basistechnologien, die sind noch nicht durchentwickelt und noch nicht fertig. Das heißt, die Zukunft liegt in Technologie und in Intelligenz und in Erfindungsreichtum. Und das ist genau das, wofür es Kapital braucht, wofür es ein bisschen Zeit auch braucht, wofür es auch genug Gehirne braucht, die das können. Und das ist letztlich ich habe auch schon öfter in unserem Podcast den Begriff irgendwie geprägt oder den Spruch gesagt, man muss sich quasi immer an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausziehen. Und das ist jetzt genauso. Also auch nichts gegen die letzte Generation, die natürlich darauf aufmerksam machen, demonstrieren und sich festkleben. Alles in Ordnung. Aber es ändert ja trotzdem nichts an der Sache. Also wir müssen ja was bauen und was erfinden und was tun dagegen. Ja. Und das Tun kann einerseits, wie du eben schon sagtest, in einer gewissen Art von intelligentem Verzicht auch sein. Also quasi Autos sharen, Autos mieten, Autos also anders sich bewegen, in einen anderen Mobilitätsmix. Kann aber nicht einfach nur dadurch bestehen, einfach zu sagen, nee, jetzt bleiben alle sitzen und keiner macht nichts mehr und alles, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, war alles schlecht, ja. Natürlich mit enorm schlechten Auswirkungen auf die Natur, aber wir müssen ja nach vorne arbeiten, nach vorne denken und ich denke, da müssen alle dran an einem Strang ziehen.
Im Gegenteil und Roland, da hast du vollkommen recht. Ich wiederhole mich da zwar, aber unser aller Wohlstand, und das müssen wir uns bewusst machen, der ist von 3 Komponenten abhängig. Das erste ist die Verfügbarkeit von günstiger Energie. Also wenn Energie günstig da ist, kann Wohlstand entstehen. Das war in der Vergangenheit, waren das die fossilen Öl, Gas und Kohle. Deshalb ist es auch nicht so einfach, den Chinesen oder Indern zu verbieten, diese günstige Energie nicht zu nutzen. Wir müssen denen dabei helfen. Das zweite ist die Verfügbarkeit von Mobilitätsinfrastruktur, also sprich Straßen, Flüsse, Flughäfen, Bahnen. Wir haben das. Also Deutschland hat überproportional viele Flüsse, war also sehr beschiffbar. Deshalb war der Warentausch und der Handel doch sehr einfach. Alle reichen Städte im Mittelalter lagen nicht zufällig an Flüssen, ne, oder sogar an Fuchten. Denk an Erfurt, Frankfurt und so weiter. Da konnte man die Flüsse relativ einfach passieren. Und das dritte Element ist technologischer Fortschritt. Und ich erwähne da immer ein Beispiel, weil es so deutlich macht, worum es geht. Wenn du 50 Liter Treibstoff, also Diesel oder Benzin nimmst, dann kannst du damit die Arbeit leisten, die 1000 Mann am Tag oder Männinnen am Tag machen können. Mhm, also im Klartext. Mhm. Ich nehme 50 Liter Diesel, hau die in meinen Bagger und mache ein tiefes Loch, hebe ein paar hundert oder 1000 Tonnen Erde aus. Das könnten auch 1000 Mann an einem Tag schaffen. Aber dann müsste ich 1000. Das heißt, in 50 Liter Diesel oder Treibstoff steckt so viel Energie, wie 1000 Mann am Tag arbeiten können. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich 1000 Mann beschäftigen muss oder einen Bagger mit 50 Liter Diesel betreibe, dass das mit dem Bagger ein bisschen effizienter ist. Und so entsteht Wohlstand, weil Technologie ist der Hebel zu Wohlstand. Ich hebe dann Erde aus, die ich mit einem 30-Tonner einfach abtransportieren kann. Ne, hätte ich viele Schubkarren für gebraucht. Und die Mobilitätsinfrastruktur, die Straße, der Fluss, wird dann auch eben wichtig. Das heißt, nur wenn diese drei Dinge, Energie, Mobilität und technologischer Fortschritt zusammengreifen, dann entsteht Wohlstand. Und deshalb macht es keinen Sinn, zurückzugucken und zu sagen, Energie sollte 100 Euro kosten. Nee, die sollte billig sein. Übrigens, im Film Don't Look Up sagt man, guckt nicht nach oben. Wir sagen, die Lösung liegt oben. Die Sonnenenergie oder auch die Windenergie, die geben uns vieles von dem, mehr brauchen wir gar nicht. Und dann können wir auch alle Wohlstand haben, und zwar auch in der dritten Welt. Da müssen wir uns ja auch mal Gedanken machen, wie wir die anheben können im Wohlstand, sodass die partizipieren an dem, was wir heute alles haben. Ne?
Also die Lösung ist letztlich nicht die, quasi den Wohlstand runterzuleveln bei uns, sondern letztlich, ja, den Energie- oder den Natur- und erdeverträglichen und nachhaltigen Weg zu finden, an dem alle besser partizipieren können.
Wir müssen in die Kreislaufwirtschaft einsteigen, Roland. Weil es kann doch nicht sein, dass wir wertvolle Rohstoffe aus dem Boden holen, Erze, Gold, was auch immer. Dann verarbeiten wir die und irgendwann landen sie hinten dann auf dem Schrottplatz. Ne? Sondern es geht jetzt darum, dass die Stoffe, die da sind, quasi dann wieder im Kreislauf gehalten werden. Und das muss unser, deshalb ist Kreislaufwirtschaft die Basis einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, in der ich die Dinge im Kreislauf halte und in der ich die Wertschöpfung dorthin verlagere. Also ein Beispiel, wenn wir seltene Erden aus Afrika oder irgendwelchen Ländern importieren und denen aber nur so viel geben, als wäre Sand, dann findet die Wertschöpfung, nämlich die Veredelung zum Handy, zum Chip, die findet dann bei uns in der westlichen Welt in Asien statt. Dann partizipieren die nur mit einem Bruchteil, also der den Sand verkauft, der kriegt ein bisschen was dafür, aber die anderen sehen nichts. Wir müssen die Wertschöpfung dorthin an den Ursprung verlagern, so dass die uns schon Siliziumchips verkaufen können, so dass die uns schon Energie, die Saudis, warum sind die so reich geworden? Weil die uns Jahrzehnte ihr Öl verkauft haben. Und das war ihre Partizipation an unserer Wertschöpfung, ne? Indem sie, heute sind sie stinkend reich, ja. Und ich sag, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Afrika so reich werden kann wie Saudi-Arabien. Das ist aber gar nicht so schwer, wenn wir die partizipieren lassen. Denn wo wir die Energie herbeziehen, ob aus Saudi-Arabien oder Afrika, ne? Und in Afrika scheint verdammt viel Sonne, ne? Die haben genau die Energie, die müssen wir nur speichern und dann irgendwie hier rüber schaffen. Und das ist nicht unmöglich. Im Gegenteil, das ist sogar technisch heute relativ einfach möglich, weil der technische Fortschritt es erlaubt.
Ja, das schaffen wir. Mit Zuversicht, mit Hirnschmalz, mit genug Kapital. Kriegen wir das schon hin.
Und mit sehr Willen, ne? Wir brauchen halt Mut, wir brauchen Vision. Wir dürfen nicht mut- und visionslos sein, weil das ist das Schlimmste, ne? Diese Antriebslosigkeit, Gedankenlosigkeit und die Ideenbefreitheit, ja, dass man null Ideen von dem hat, wie man das löst. Alle Probleme des Planeten, und das sagt die Earth-for-All-Studie, wir können das alles lösen, wir müssen nur konsequent die Schritte gehen und wir dürfen nicht mehr lange warten, weil wir wollen ja, dass die Erde auch noch enkelfähig bleibt, ja, also dass die Enkel auch noch mal was von der Erde haben.
Ich finde ein schönes Schlusswort für heute. Bevor wir in die Tops und Flops der Woche gehen, soll man einen kleinen Ausblick auf nächste Woche schon mal geben? Soll man schon so einen kleinen Cliffhanger bauen? Weil nächste Woche nehmen wir ein bisschen später auf, erst am Freitag, also aus terminlichen Gründen. Aber nächste Woche gehen wir nochmal ganz tief rein in das Thema ChatGPT und ich nenne es jetzt mal schon die neue Jobbezeichnung der Prompter. Ja, also ein Prompter ist ja letztlich ein also Coding ist es noch nicht, aber fast letztlich die Art und Weise, wie man einer KI jetzt am Beispiel ChatGPT entsprechend Befehle geben kann, damit sie wirklich erstaunliche Dinge ausspuckt oder auch nicht. Und du hast dafür nächste Woche einen absoluten Spezialisten eingeladen für uns.
Absolut, absolut. Nächste Woche sprechen wir mit Hamid Husseini, ein alter Weggefährte, der viele Jahre in den USA gelebt hat, der am MIT und Stanford studiert hat, der mit Sam Altman, dem Gründer von OpenAI, persönlich noch im Y Combinator zusammen war. Und der Hamid wird uns ein paar Insights geben. Da werden dem einen oder anderen wahrscheinlich nur noch die Ohren so schlackern, was alles geht und was vor allen Dingen gehen wird in Zukunft. Wird eine ganz, ganz spannende Folge, glaube ich.
Super. Also ich freue mich auch schon mega auf nächste Woche mit Hamid Reza Husseini und mit dem Kernthema so ChatGPT, so ein bisschen ticktechnischer vielleicht dann auch, ja. Aber wir werden es so machen, dass es wirklich für alle nachvollziehbar und verständlich ist. Okay, dann noch die schnellen Tops und Flops der Woche.
Ja. Also, ich habe heute nur einen Top. Die Tochter ist wieder zurück in New York City, nachdem sie ja 7 Wochen in Saudi-Arabien, also genau in Jeddah, das ist eine Stadt neben Mekka, mit übrigens 12 Millionen Einwohnern, ja, 12 Millionen leben nur in Jeddah, ne, in der Hauptstadt Riad leben übrigens 32 Millionen, ne, nur mal so die Größenordnung. Und sie hat dort mit ihrem Filmteam gedreht, sie ist ja Kamerafrau, Fokuspuller, und sie war begeistert von den Menschen dort, der Freundlichkeit, der Hilfsbereitschaft der Menschen, der Offenheit. Und ich habe das nochmal Perspektivwechsel genannt, ne? Sie hatte vorher, sie ist ja eine kleine, zierliche Person, ne, und hatte so ein bisschen Angst, ne, wie ist das so als Frau in dem Land und muss ich dann immer verschleiert. Sie ist komplett da rumgelaufen mit T-Shirt, offenen Haaren und so weiter. Natürlich nicht in die Nähe von religiösen Einrichtungen, das macht man nicht aus Gründen des Respekts. Und aber sie war total, sie sagt, ich bin begeistert von dem Land, von den Menschen, weil die so nett und offen waren. Und das hat mich an einen Spruch erinnert von Alexander von Humboldt. Und der hat mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt noch nie gesehen
angeschaut haben. Ja, sehr gut, sehr gut.
Und ich kann nur sagen, das war für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis, weil ich denke immer, man ist relativ vorurteilsfrei, aber so bei Saudi-Arabien, da hatte ich auch immer so meine Bedenken, ne? Und mit dem Regime muss man ja auch sagen, so manche Dinge funktionieren dann nicht so gut, wenn sie gerade wieder irgendwelche Leute in irgendwelchen Botschaften beseitigen, sagt man so, ne?
Oder auf dem Marktplatz köpfen.
Oder auf dem Marktplatz köpfen. Aber das, was sie da mitgebracht hat, was sie sagte, die sind so nett, die Menschen, so offen, das war mal wieder ein Grund für meinen Perspektivwechsel. Also kann ich alle dazu auffordern.
Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass es, wenn man als Europäerin oder als westliche Weltbürgerin dahin geht, dass man wirklich sehr, oder Bürger und Bürgerin, dass man solche positiven Erfahrungen haben kann. Die Inside View kennen wir nicht beurteilen, aber ich finde es gut. Ich finde diese Aussage von Alexander von Humboldt extrem gut. Genauso ist es. Man muss hingehen und sich selbst ein Bild machen. Ich habe auch nur einen Top der Woche, ganz kurz. Wir müssen beide los. Heute ist der 14. Februar. Es ist übrigens Valentinstag. Ja, also nicht vergessen, Karl-Heinz, deiner Liebsten auf den dicken Fuß zu geben. Wir gehen heute Abend ins Theater. Also wir haben heute Kinderfreude. Oh, das ist für mich das Highlight. Wir gehen raus und das ist auch mal wieder gut. War ja lange nicht mehr.
Ja? Allen einen wunderschönen Valentinstag. Roland, genießt es. Tschüss.
Machen wir. Danke. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche.